What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Es gibt einen großen österreichischen Bitcoin-Miner und kaum jemand kennt ihn. Bitkern wurde von Stefan Kern in der Region Mondsee gegründet und trägt mit seiner Rechenleistung dazu bei, dass die größte Kryptowährung der Welt täglich funktioniert. Wie funktioniert dieses Business und was wird 2024 bringen? Darüber sprechen wir heute mit Bitkern-Gründer Stefan Kern im Podcast. Herzlich willkommen, Stefan.
Hallo Jakob, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich kannte Bitkern ja gar nicht, bis ihr mir eine E-Mail geschrieben habt, dass ihr mal gerne im Podcast vorbeischauen würdet. Erzähl mal so, Mondsee kenne ich, wunderschöne Urlaubsregion. Wie kommt man dort auf die Idee, Bitcoin-Mining zu machen?
Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also im Endeffekt, ich persönlich habe ja 10 Jahre in der Elektrotechnik arbeiten dürfen, in der Automatisierungstechnik, in der Chemie, habe auch 10 Jahre in der Finanzbranche gearbeitet. Und wie das Leben so will, gibt es immer wieder so Zeitpunkte, wo man sich verändern will. Und da habe ich auch das Thema Mining, Kryptowährungen, ist mir über den Weg gelaufen, entdeckt. Und habe dann gesehen, dass es sehr wenige Anbieter im Markt gibt, die was das Ganze seriös machen, auch als Dienstleister. Und habe mich dann auch dazu entschieden, 2017 die Firma Bitkern zu gründen. Zuerst in Salzburg, später haben wir dann in der Region Mondsee, ist ja eh nebenan, übersiedelt.
Okay, 2017 gab es da einen besonderen Auslöser. Also wenn man zurückblickt, da war ja quasi so der erste große Crypto-Bull-Run, zumindest so gegen Ende 2017. War das ausschlaggebend oder was anderes?
Ist richtig, ja. Das hat natürlich mitgespielt. Es war populär, es war in aller Munde. Es hat sehr viele gegeben, die das Ganze da damals auch begonnen haben. In Österreich vor allem auch war das sehr populär. Viele dieser Marktteilnehmer, die gibt es auch nicht mehr. Und so haben auch wir begonnen. Ich persönlich habe dann die ersten Mining-Rigs, damals haben wir Ethereum gemeint, geschürft, habe ich im Wohnzimmer zusammengebaut. Dann haben Freunde gesagt, das ist toll, sie wollen hier mitmachen. Und dann haben wir uns auf die Suche nach dem ersten Wasserkraftwerk gemacht in Österreich, haben uns dort eingemietet. Und ja, so ist die Reise hat dann so begonnen.
Okay, also im Wohnzimmer selbst die Mining-Rigs zusammengeschraubt, damals noch mit Ethereum, aber heute ist es, glaube ich, Bitcoin-only, oder?
Heute sind es alle möglichen Kryptowährungen, meistens mit ASIC-Mining-Hardware, das ist spezialisierte Hardware auf diverse Algorithmen. Und wir machen das nahezu weltweit, eigentlich auf 4 Kontinenten mittlerweile, zehntausende Geräte, was wir hier auch für unsere Kunden betreiben, ja. Hat sich deutlich verändert.
Okay, also nicht nur Bitcoin, sondern auch Ethereum und wie sie alle heißen.
Ethereum nicht mehr, die sind ja auch zum Proof-of-Stake-Konsensus übergegangen, aber zum Beispiel Litecoin, Dogecoin, Zcash, Dash, um einige zu nennen, neben Bitcoin.
Okay, alles klar. Und du hast gesagt, am Anfang, so 2017, gab es natürlich noch andere Startups, Firmen, die ins Mining eingestiegen sind. Die sind wieder verschwunden. Was ist das Besondere daran, dass es euch heute noch gibt, im Unterschied zu vielen anderen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, jeder, der hier einsteigt, der betritt eine Welt, wo er eigentlich auch nicht weiß, was auf einen zukommt. Und es gibt auch keiner, der Erfahrung hat in diesem Segment. Es gibt keine Ausbildung in diesem Bereich. Also man muss sich sehr viel selbst beibringen. Ich glaube auch, man muss unternehmerische Skills haben, seine Hausaufgaben machen. Wie in jeder Industrie geht es mal nach oben, geht es nach unten. Und ja, die Spreu vom Weizen, die trennen sich dann immer dann, ja, wenn es mal nicht so gut läuft. Und auch wir hatten mal Zeiten, wo wir kurzfristig nicht wussten, wie es weitergeht, ja, weil einfach die Rahmenbedingungen sich verändert haben von unserem Geschäftsmodell. Wir mussten flexibel sein, wir haben neue Geschäftsmodelle gegründet, haben die alten quersubventioniert. Eins kann ich sagen, und da gibt es, glaube ich, nicht viele in den 7 Jahren, wir haben immer unsere Kunden bedient. Auch wenn es sein muss durch ein anderes Geschäftsmodell, das war uns einfach wichtig. Und ja, was zeichnet uns aus? Was haben wir anders gemacht? Ich denke, wir waren auch nicht, ich sage mal so, mediengeil. Ja. Wir mussten nicht unbedingt in die Öffentlichkeit. Wir haben uns auf unsere Arbeit konzentriert. Es hat damals ja einige gegeben. Die sind ja von einem Medium zum anderen gehüpft. Wir sind die tollen Miner. Wir haben uns ein bisschen auf uns konzentriert. Das Unternehmen ist organisch gewachsen. Wir hatten nie einen Kapitalgeber. Alles ist organisch und von uns geführt und immer noch in eigener Hand. Und das macht es natürlich auch charmant. Ist auf der einen Seite natürlich auch eine Herausforderung, weil es ist sehr kapitalintensiv, gerade im Bitcoin-Mining, die, wenn man Infrastruktur ausbaut, braucht man gleich mal ein paar Millionen. Wenn man Hardware anschafft, muss man schon fast sagen, was sind ein paar Millionen. Ja? Also es ist sehr kostspielig und von dem her haben wir versucht, hier auch als Dienstleister unseren Weg zu gehen. Ich denke, man kann durchaus sagen, erfolgreich. Wir sind immer noch hier. Wir haben einen weltweiten Footprint und versuchen unsere Expertise einfach jetzt auch für Dritte zugänglich zu machen.
Okay, spannende Sache. Wenn du sagst, ihr seid quasi bootstrapped unterwegs als Unternehmen, trotzdem weiß man natürlich, diese Mining-Hardware sehr, sehr teuer, die muss man auch um den Globus schiffen, vor allem wenn sie auf 4 Kontinenten unterwegs seid. Also es braucht viel Upfront-Investment, um dann quasi über Zeit das wieder reinzuholen durchs Mining, beziehungsweise wahrscheinlich durch den Verkauf der Coins. Wie stemmt ihr solche Beträge? Du hast gesagt, Millionen braucht man, um Hardware anzuschaffen. Wie macht ihr das?
Ja, das Gute ist eigentlich, in unserer Industrie geht eigentlich nichts ohne Upfront zu zahlen, also voraus. Unsere Kunden müssen vorauszahlen, wir müssen vorauszahlen, jeder muss immer vorauszahlen. Und hier muss man einfach gutes Timing haben, alles sehr gut organisieren, die Preise fixen und im Endeffekt müssen wir, muss ich schon sagen, Gott sei Dank hier nicht viel vorauszahlen. Unsere Hauptdienstleistung ist, dass wir Mining-Hardware verkaufen und diese dann an unterschiedlichen Standorten betreiben. Unsere Kunden sind vorwiegend auch institutionelle Investoren, größere Family Offices und weniger der Retail-Kunde. Wir strukturieren hier ihr Exposure sozusagen im Mining. Wir begleiten sie einfach alles rund um das Thema Mining, den Standort zu finden mit überschüssiger Energie, den Ausbau sowie auch den weiteren Betrieb, die Beschaffung der Hardware von A bis Z.
Spannend. Ja. Zu deinen Kunden, kannst du da jemanden verraten, der dazugehört, oder ist das alles top secret?
Ja, wie überall natürlich, wenn es um Geld geht, ist Diskretion eigentlich, steht immer an vorderster Stelle und das respektieren wir natürlich auch.
Okay. Zu den Standorten gefragt, also in Salzburg gestartet, ich glaube, du hast vorher gesagt, mit einem Wasserkraftwerk geht es auf 4 Kontinenten unterwegs. Wie kann man sich das vorstellen? Hängen die Mining Rigs überall weltweit an Wasserkraftwerken oder wie läuft das?
Das ist sehr unterschiedlich. Also in Österreich haben wir bei mehreren Wasserkraftwerken begonnen, mal bei einem, dann expandiert. Dann 2018 hat sich der Markt ein bisschen gedreht. Die Strompreise haben ein bisschen angezogen. Die Bitcoin-Kurse, also Kryptokurse, sind nach unten gegangen. Dann war es nicht mehr so attraktiv. Da haben wir 2018 den Weg nach Schweden gesucht, hat ein bisschen an andere Umgebungsvariablen. 2019 dann eigentlich der Hauptsprung in die USA. Anfang 2019 haben dort eine IT-Firma gegründet, haben Leute rübergeschickt und haben eigentlich die ersten Mining-Farms dann selbst betrieben. Ja, zu den Energiemix, das ist total unterschiedlich. In der USA, meistens hängt man am Netz, der Renewable-Mix ist in der Regel zwischen 50% und 70%. Ja, was man durchaus so bekommt. Dann Schweden, Finnland sind gute Standorte, Island, da ist man dabei 100% Hydro meist. Finnland ist auch ein bisschen nuklear dabei. Südamerika findet man auch viel Hydro, Venezuela, Paraguay, 100% Hydro. Und auch in Asien, aber Russland ist ganz stark neben der USA auch in diesem Bereich tätig und die haben auch sehr viel Hydro. Gerade auch in Sibirien sind einige der größten Wasserkraftwerke.
Das heißt, ihr sucht schon gezielt nach Renewables?
Genau.
Oder ist es euch egal?
Egal würde ich jetzt nicht sagen. Also man muss sagen, dass unsere Industrie ökonomisch getrieben ist. Wir gehen dorthin, wo Energie vorhanden ist und nicht gebraucht wird oder das Abfall entsorgt wird. Das heißt, wir nehmen sie keinem weg. Wir treiben auch den Strompreis nicht in die Höhe, sogar im Gegenteil. Bitcoin-Miner sorgen dafür, dass das Netz stabil ist und durch das, dass wir auch Stranded Energy dann wieder abnehmen von den Utilities, wird ja auch der Strompreis dann wieder günstiger für die Masse. Also wir sind ja eigentlich, zudem helfen wir auch den Netzbetreibern beim sogenannten Curtailment, das heißt beim Stabilisieren des Netzes. Wenn mal ein Peak ist, schalten wir ab. Bitcoin-Miner, wenn man das Ganze wirklich holistisch und ganzheitlich betrachtet, sind eigentlich eine tolle Sache, vor allem für die Allgemeinbevölkerung. Und es ist eben nicht so, dass wir schlecht für die Umwelt oder irgendwas sind. Wir sind genau da, um Energie eben nutzbar zu machen, die irgendwo, zum Beispiel ganz im Norden von Norwegen, nicht nutzbar gemacht werden kann. Wir schaffen dort auch Arbeitsplätze. Und wir machen im Endeffekt über das Bitcoin-Mining, wir transferieren die Energie in digitale Werte, ja, und machen die Energie dann sozusagen auch nutzbar und wertbar.
Mhm, okay. Also das klingt danach, dass ihr eigentlich eher mit Überschussenergie arbeitet und nicht dort, wo Energie knapp ist, weil dort wäre sie wahrscheinlich zu teuer, oder?
Das ist richtig, ja. Also im Endeffekt, wir müssen dort schauen, wo die Energie günstig ist. Das ist oft so auch bei erneuerbaren Energien, nicht immer, ja. Aber der Fokus geht dorthin. Unsere Geschäftspartner und Kunden, die wollen natürlich auch in diese Richtung gehen und somit ist auch unser Fokus dort. Ja. Die ökonomischen Kennzahlen müssen hier eben mitspielen, weil die sind eigentlich ja ausschlaggebend.
Okay. Aber es gibt dann doch immer wieder schwere Kritik an Bitcoin, dass es irgendwie Energieverschwendung wäre. Was sagst du den Kritikern?
Energieverschwendung, naja, wie schon gesagt, die Energie ist da. Die wird nicht verwertet. Wenn wir Werte schaffen, es geht ja um ESG, da geht es ja auch darum, dass man etwas für die Gesellschaft macht. Ja? Von dem her, wir unterstützen, wie gerade gesagt, eigentlich das Stromnetz. Ja? Eigentlich sorgen wir dafür, dass der Strom für die Masse günstiger wird. Dadurch, wir stabilisieren das Netz. Wir können Energien nutzbar machen, wo sie nicht abtransportiert werden können, weil eben das Netz nicht so gut ausgebaut ist. Wir machen eigentlich sehr, sehr viele gute Sachen und man muss auch sagen, wenn es um die Transformation geht hin zu erneuerbaren Energiequellen, ist eigentlich Bitcoin Mining das fehlende Puzzleteil. Denn das Problem ist ja oft, wenn man jetzt sagt, okay, nehmen wir mal einen Solarpark her in Texas. Da scheint die Sonne, ist schön warm, da hat man immer einen Peak. Und das muss ja auch das Netz abnehmen können. Das kann es aber oft nicht. Das heißt, diese gesamte Fläche oder die Energiekapazität kann schwer nutzbar gemacht werden. Da kommen dann zum Beispiel auch wieder Bitcoin-Miner ins Spiel. Wir können auch Peaks abnehmen und sozusagen auch die Infrastruktur und das Investment in diese erneuerbaren Energiequellen refinanzieren. Es muss sich ja auch alles irgendwie abbezahlen. Das heißt, wir sind, glaube ich, ein guter Treiber auch, dass wir mehr erneuerbare Energien haben, ja, weil wir so einfach funktionieren.
Okay. Ich habe da verschiedenste Zahlen gefunden. Manche sagen 30%, manche sagen mehr als 50%, manche sagen 70% Renewable Energie im Bitcoin-Netzwerk. Weißt du es konkret? Die Zahlen gehen ja dann doch stark auseinander, oder?
Ja, da gibt es immer wieder so Reports jedes Jahr, mehrmals im Jahr. Die Zahlen, wir sind jetzt so um die 60% plus, was Bitcoin Mining als Ganzes erneuerbare Energiequellen verwendet. Und wenn man, ja, wenn man mal einen Vergleich anstellt weltweit mit anderen Industrien, sind wir, denke ich, weit vorne. Ja. Auch die E-Autos werden überwiegend mit fossilen Brennstoffen getankt, wenn man das mal so sieht. Von dem her sind wir eigentlich sehr grün unterwegs, ja. Das verändert sich stetig, aber mit dem damaligen Bann in China hat sich das eigentlich sehr zugunsten für Bitcoin Mining verschoben.
Jetzt sitzt du in Österreich bzw. in der Schweiz. Wo sitzen heutzutage die meisten Bitcoin Miner? Also aus China wurden sie quasi rausgeworfen. Wo liegt jetzt der Schwerpunkt?
Der Schwerpunkt ist aktuell ganz klar in der USA anzusehen. Dennoch denken sehr viele große Bitcoin Miner immer wieder über Diversifikation nach. Einige gelistete Miner sind jetzt auch nach Südamerika gegangen. Dann wird auch Nordeuropa wieder fokussiert, auch von großen Minern. Auch Middle East ist sehr, sehr stark am Kommen. Und sogar der afrikanische Kontinent ist sehr aufstrebend. Wie gesagt, also wir und die Bitcoin-Mining-Branche generell sucht eigentlich nach günstigen Energiequellen, Überschüssen. Und wir helfen dann sozusagen auch, dass die Infrastruktur auch zum Beispiel im afrikanischen Kontinent finanzierbar ist, der Ausbau finanzierbar ist. Ja? Weil 500 Megawatt kann jetzt nicht so schnell mal ein Land irgendwie abnehmen oder die Infrastruktur in Afrika. Ja? Also das muss sich alles über Jahrzehnte entwickeln und somit ja, kommt auch wieder Geld rein von Anfang an. Ja? Wie gesagt, Bitcoin-Miner sind sehr stark infrastrukturunterstützend unterwegs.
Absolut, ja. Was auch immer ein ganz großes Thema ist bei Kryptowährungen, wie dezentral sind sie wirklich bei Ethereum, seitdem es auf Proof of Stake ist? Ganz große Frage. Bitcoin läuft seit vielen, vielen Jahren immer gleich. Und die Miner sorgen ja für diese Dezentralität. Was, wie ist der Status quo? Wie dezentral ist es? Beziehungsweise, was mich auch interessieren würde, ist Bitkern. Wie viel Prozent der Hashrate habt ihr zum Beispiel?
Ja, das Netzwerk ist immens groß. Ist wirklich groß. Die Dezentralität wird immer ein Thema sein, weil darauf baut das ganze Konstrukt Bitcoin und die Blockchain. Aktuell kann man eigentlich sagen, okay, es ist schon ein sehr großer prozentueller Anteil immer noch unter der Kontrolle von chinesischen Fonds, Poolanbietern meine ich. Wenn man die größten Pools zusammenzählt, wie Antpool, F2Pool, via BTC, das sind ein paar zu nennen, die haben eigentlich ihren Ursprung in China. Jetzt gibt es dann auch den ein oder anderen großen amerikanischen Pool, die eigentlich sehr großen Anteil haben. Am Endeffekt kontrollieren die Pools, kann man sagen, ja, die Hashrate. Weil auch wenn ich jetzt 1000 Geräte habe, wegen dem kann ich noch gar kein Solo-Miner sein, weil die Hashrate mittlerweile, das Netzwerk so groß ist, ich muss mich zusammenschließen mit anderen in einen sogenannten Mining-Pool. Bitkern selbst, ich kann eins sagen, wir haben zwischen 0,1 und 1% Marktanteil. Das ist eigentlich gar nicht zu wenig. Irgendwie so dazwischen liegen wir, weil wir auch verschiedenste Algorithmen betreuen. Kann auch sagen, wir haben jetzt einen sehr, sehr interessanten Kunden gewonnen, mit dem wir eigentlich in 2024 gut reinstarten werden. Das Ziel dieses Kunden ist, der größte Dogecoin-Miner der Welt zu sein. Mit Februar, März, wir betreiben schon einige tausend Geräte dieses Partners und streben hier auch eine tolle Kollaboration für nächstes Jahr.
Okay, Dogecoin ist ja interessant. Also viele sagen, na gut, das ist eine Spaßwährung, was soll's? Was hältst du davon?
Ja, kann man absolut so sehen. Im Endeffekt macht das der Markt, ja. Der Markt legitimiert eine Währung, ja, und gibt ihr den Wert. Und wenn der Markt da ist und Leute einfach diese Währung toll finden und diese digitalen Werte positiv bewerten, dann hat es auch seine Berechtigung. So sehe ich das dann auch.
Okay, also es ist einfach Business für dich und was andere mit Dogecoin tun oder nicht, was Elon Musk davon hält oder nicht, ist dir am Ende egal.
Naja, wir sind doch hier auch beteiligt und wenn Elon Musk dann auch positiv twittert, sage ich mal, dann hat das natürlich einen Impact und dann natürlich auch auf uns. Ja. Mehr oder weniger als Dienstleister, das Klassische, ist es uns egal, aber wenn es nach oben geht, partizipieren wir natürlich auch.
Mhm. Okay. Und du hast gesagt, bei Bitcoin bis zu 1% Marktanteil, das heißt, ihr habt euch immer dagegen entschlossen, euch so einem Pool anzuschließen, wollt ihr mal eigenständig bleiben?
Nein, wir verwenden natürlich auch Mining Pools. Ja. Also nur, wir sind viel zu klein, also mit einem halben Prozent oder 0,1% oder wie auch immer. Ich habe ja gesagt, zwischen 0, 1 und 1 gibt es viel Spielraum. Da ist man immer noch eigentlich sehr, sehr klein. Und im Endeffekt haben wir nicht nur Bitcoin, sondern wir meinen auch Litecoin, Dogecoin, Zcash, Dash und andere Kryptowährungen.
Okay, alles klar. Und so von eurem Businessmodell, also am Ende bekommt ihr die Keys für diese Krypto-Assets und die handelt ihr dann am Markt. Das heißt, ihr geht zu Kraken und Co. und verkauft die und macht damit Euros oder Dollars.
Ja, also wir sind unser Businessmodell, wir sind Dienstleister. Also wir machen, am Anfang haben wir viel selbst Eigenmining betrieben, das machen wir nicht mehr. Das heißt, wir haben einfach unsere Expertise, wir wissen, wo wir die Anlagen wie aufbauen und betreiben und geben das Ganze dann an Dritte weiter. Wir suchen auch Synergien, das heißt, wir haben die Expertise, wir können das umsetzen, am Endeffekt ein anderer hat das Kapital, will rein, hat aber nicht die Expertise. Da kommen wir ins Spiel, haben auch schon das ein oder andere JV gemacht. Wir partizipieren am Verkauf der Hardware, wir partizipieren an Serviceentgelten monatlich fürs Hosting, also ein ganz gerades Geschäft. Haben natürlich auch die ein oder andere Miner selbst, die wir betreiben an mehreren Standorten und diese teilweise exchangen wir natürlich dann auch Börsen, ganz klar, ganz klassisch, weil wir müssen ja dann auch den ein oder anderen Teil der Stromkosten bezahlen. Aber ein Großteil der Kryptowährungen, die halten wir dann auch längerfristig.
Okay, aber das heißt, euer Businessmodell ist jetzt nicht 1:1 abhängig vom Bitcoin-Kurs, sondern ihr seid ein IT-Dienstleister wie, weiß nicht, Amazon Web Services auch ein Dienstleister ist für Cloud.
Das ist richtig. Deswegen brauchen wir auch keine Lizenz. Wir kommen auch nicht zu diesen gemeinten geschürften Assets der Kunden hin. Das heißt, der Kunde meint auf seinem Pool und die Coins kommen dann auf seine Wallet. Wir sind reine IT-Dienstleister. Wir verkaufen, handeln Hardware. Wir betreiben Mining Farms. Wir hosten Geräte. Aber im Endeffekt der Wertschöpfungsprozess selbst und die digitalen Assets, die sind immer ja, in Reichweite des Kunden. Wir haben hier keinen Zugriff. Deswegen ja, klassischer Dienstleister. Das war nicht immer so. Wir hatten andere Geschäftsmodelle. Das hat sich über die Jahre dann auch so hinentwickelt. Und aber ein gerades Geschäft zu machen als klassischer Dienstleister ist auch nicht unbedingt schlecht.
Okay. Du hast es vorher schon gesagt, auf 4 Kontinenten mittlerweile tätig. Klingt nach einer Riesenfirma. Kannst du uns ein bisschen Einblicke geben, wie groß ist Bitkern? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Gibt es da ein paar Facts, die du uns verraten kannst?
Ja, also uns gibt es eben seit 2017. Wir sind knapp 20 Leute verteilt, hier in Europa und der USA überwiegend. Wir haben Niederlassungen eben, also ein Hauptsitz in der Schweiz, Niederlassungen in Österreich, auch in der USA. Und ja, vom Umsatz her, also so wie wir jetzt alles eigentlich gesteuert haben, sieht es eigentlich ganz gut aus, dass wir nächstes Jahr mal mindestens 30 Millionen machen. Wir wollen in Richtung 100 Millionen natürlich gehen. Hat ja immer sehr, man muss ja sportlich ambitioniert sein. Wenn der Markt mittut und die ETFs mitmachen, die Zulassungen, das Bitcoin Halving und alles, bin ich sehr zuversichtlich. Das ist auf alle Fälle unser Ziel.
Okay, also 30 Millionen, seid ihr dann ein größeres Scale-up, wenn man sich so vergleicht mit anderen Tech-Unternehmen in Österreich, die auch um 2017 gegründet worden sind, seid ihr ja eigentlich ein ziemlicher Hidden Champion, oder?
Ja, die Margen sind auch sehr gering, muss ich sagen. Wir müssen es über die Masse machen, aber im Endeffekt man kann sich mal nicht beschweren, uns geht's gut. Wir wollen natürlich weiter wachsen, wollen natürlich gerade als mitteleuropäisches Unternehmen mit unserer Servicequalität, Genauigkeit weltweit dann auch punkten, haben einige Projekte, die wir launchen werden und Kampagnen in Planung und das nächste Jahr soll eigentlich dann wieder mal einen Schritt nach vorne gehen.
Okay, jetzt hat man in den letzten Jahren gesehen, in der Bitcoin-Mining-Industrie, schwierige Zeiten, es war Kryptowinter, gab einige Pleiten, Konsolidierung, der eine hat den anderen gekauft. Wie hast du diese Phase gesehen?
Ja, wenn der Markt nach unten geht, oder sagen wir mal so, das Ganze fängt an, wenn der Markt nach oben geht. Dann ist es nämlich ziemlich egal, ob ich in Österreich meine oder in der USA oder in Paraguay, weil ich mache genug Rendite. Und wenn dann Leute reinkommen mit wenig Erfahrung, die machen sich keine Gedanken, wenn mal die Sonne nicht mehr scheint im Kryptomarkt. Oder was man auch oft sieht und gerade diese großen Pleiten, auch Core Scientific, Compute North, was man gesehen hat, auch im Hosting-Bereich, ja, auch einen klassischen Fehler gemacht. Wenn du mich fragst, die waren zu gierig. Die haben Fix-Hosting-Preise verkauft, haben aber den Einkaufspreis in Spot gekauft, weil er günstiger war. Wollten ihn nicht hedgen, weil es teurer war. Ja. Das sind klassische Fehler. Ich hoffe, dass die Branche auch ein bisschen erwachsener wird. Man muss ganz klar einfach seine Hausaufgaben machen. Das wird auch jetzt wieder passieren. Das kann ich schon voraussagen. Das war die letzten 2 Zyklen. So, jetzt kommt der dritte, wo wir dabei sind. Wenn Bitcoin dann wieder hochgeht auf 150.000, 200.000, meiner Meinung nach, was in den nächsten 18 Monaten passieren wird, dann werden wieder viele reinkommen, werden nicht ihre Hausaufgaben machen, werden total überteuert Verträge abschließen, wenn es ums Hosting geht, um die Hardware geht und dass sie nie den Return of Investment erreichen, ist dann vom Einstiegszeitpunkt eigentlich schon besiegelt. Das ist so wie im Aktienmarkt. Ja? Man kennt ja die Konjunkturzyklen und es wiederholt sich ja immer wieder. Und genauso ist es auch hier. Viele lernen da auch nicht daraus. Weil nach ein paar Jahren ist ja alles wieder vergessen. Ja.
Okay, du hast jetzt gerade eine starke Preisansage gemacht oder einen Forecast, 150.000 bis 200.000 Euro oder Dollar. Das hören wahrscheinlich viele ganz gerne, die schon Bitcoin haben. Aber 2024 ist ein sehr entscheidendes Jahr, nach Meinung vieler, für die Kryptoindustrie, gerade für Bitcoin. Fangen wir vielleicht bei Thema Nummer 1 an, Bitcoin Halving. Jetzt sitzt du da ganz nah dran. Beim Halving ist es ja so, die Menge an neu ausgeschütteten BTCs halbiert sich. Welchen Effekt wird das haben? Lässt sich das überhaupt so genau vorhersagen oder ist es am Ende dann doch ein bisschen Kaffeesud lesen? Wie siehst du das?
Also es lässt sich schon vorhersagen. Wir wissen ja ganz genau, dass sich mit Mai voraussichtlich, das hängt dann immer auf den Blockzeiten an, wie die Difficulty sich verändert über die Zeitpunkte. Also den genauen Tag kennen wir immer erst oder die genaue Stunde sozusagen kurz vorher. Aber ja, wir wissen, dass sich der Block Reward halbiert. Zudem gibt es ja auch noch die Transaktionsgebühren. Das vergessen eigentlich sehr, sehr, sehr viele. Man muss jetzt sagen, allein im Dezember haben die Bitcoin-Miner über 4.000 Bitcoin an Transaktionsgebühren verdient. Das kann jetzt bis Ende Dezember auf knapp 7.000 hochgehen. Das ist ja auch nicht wenig, ja. Mal den Preis multipliziert. Und weil dann immer Leute sagen, ja, wenn das Halving voranschreitet, immer weiter und weiter, das ist ja gar nicht mehr tragbar. Naja, irgendwann muss der Bitcoin auch mal einen gewissen Wert haben, ist ein begrenztes Gut, sodass auch die Transaktionskosten, Spesen natürlich einen erheblichen Anteil haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es werden 6,25 Bitcoin ausgeschüttet alle 10 Minuten plus Transaktionsspesen, sagen wir mal 6,5. Dann wissen wir, wenn wir das halbieren, 3,25, das wird eigentlich der Reward alle 10 Minuten sein, dann nach dem Halving. Also es wird halbiert. Das wird schon mal sehr tough für den einen oder anderen, wenn jetzt mal der Umsatz halbiert wird, aber die Betriebskosten eines jeden gleich bleiben. Weil es wird ja nicht der Strompreis wegen den günstiger. Das heißt, man muss sich eigentlich, und das, da haben wir uns schon eigentlich seit Anfang 2023 schon fokussiert, dass wir uns darauf vorbereiten, auf das Halving. Das heißt, nur noch Geschäfte machen mit gewisser Mining-Hardware, der neuesten, an Standorten mit sehr günstigen Strompreisen, wo wir auch sicher sind und glauben, das Halving ohne Probleme zu überstehen, wenn sich der Umsatz dann einfach mal von heute auf morgen halbiert. Das kann dann auch mal dann ein paar Monate so dahin gehen und das wird eine schwierige Zeit werden. Der eine oder andere wird wahrscheinlich in Straucheln geraten.
Das heißt, ihr bereitet euch schon 1,5 Jahre vor dem Halving darauf vor, auf diesen Event eigentlich?
Ja, wir haben viel erlebt schon. Ja, wie gesagt, also 7 Jahre hört sich nicht viel an, aber in dieser Branche ist das schon fast eine Ewigkeit und wir gehen einfach auf nochmal sicher. Ja, wir haben schon viele Sachen miterlebt, vieles erleben dürfen oder Erfahrungen machen dürfen, kann man sagen. Und wir gehen einfach hier ein bisschen konservativer rein. Ja, man kann sagen, gutes Jahr vorher haben wir uns schon eigentlich die Weichen gestellt. Dass das Neugeschäft und alles, was wir annehmen, also wir nehmen nur gewisse Hardware an gewissen Standorten, wo wir einfach viel Spielraum haben. Viele Kunden lehnen wir dann auch ab, weil wir nicht glauben, dass sie dann nach dem Halving uns die Rechnungen zahlen können. Das ist ja auch ein Risiko.
Okay. Ja, absolut. Okay, spannende Sache. Das heißt, vorausblickend, das Halving wird zuerst mal dafür sorgen, dass die Miner unter Druck geraten, wenn ich es richtig verstehe.
Wird voraussichtlich so sein. Es weiß eben, also die Variable, was keiner kennt, ist eben der Bitcoin-Preis vor dem Halving. Wir kennen ihn ja jetzt. Wir müssen jetzt mal schauen. Und auch, wie weit steigt die Difficulty noch bis dorthin? Das sind eigentlich die zwei Variablen, der Bitcoin-Preis und die Mining-Difficulty. Die ergeben dann den Ertrag, den Revenue in Dollar, Euro, wie auch immer. Und dann hat man die operativen Kosten, muss man abziehen. Und dann hat man mal ein vorzeitiges Ergebnis. Ich denke, Bitcoin wird wahrscheinlich so auf um die 50.000 kann er schon gehen vor dem Halving. Dann wäre das eigentlich so, wenn er sich dann halbiert kurzfristig. Und das tut schon für den einen oder anderen sicher weh. Wenn Bitcoin jetzt, wenn ein ETF zugelassen wird, angenommen, Bitcoin geht dann schon auf 100 hoch, kann ja alles sein, das weiß keiner. Ja. Und dann passiert das Halving-Event, dann wird es nicht so schlimm sein. Aber das wissen wir nicht. Es kann aber auch sein, dass Bitcoin noch so bleibt oder vielleicht auf 35, 30 runtergeht. Dann tut es nochmal mehr weh. Das Gute am Bitcoin-Mining ist, es ist ein sich selbst reguliertes Ökosystem. Das heißt, die Leute, die nicht mehr profitabel sind, müssen abschalten. Und dieselbe Menge an Bitcoin, die was alle 10 Minuten ausgeschüttet wird, wird dann auf die übrigen Miner aufgeteilt. Das heißt, wenn ich mit meiner Mining-Farm jetzt einen Bitcoin-Miner im Monat, dann passiert das Halving. Viele müssen abschalten. Kann es sein, dass ich 1,5 Bitcoins im Monat mine? Weil einfach weniger Leute da sind.
Ja, spannendes Business. Und du hast noch gemeint, ihr plant euch in den nächsten Jahren eigentlich zu verdreifachen. Also von 30 Millionen auf 100 Millionen. Wie kann man da wachsen? Dadurch, dass es ja am Ende ja doch sehr unvorhersehbar ist. Also man kann jetzt spekulieren, Bitcoin bleibt bei $35.000, geht hoch auf $200.000. Je nachdem wird auch die Nachfrage wahrscheinlich stark schwanken. Wie kann man da nach vorne kalkulieren?
Natürlich, wenn der Markt gut ist, dann ist die Nachfrage sehr hoch bei uns. Wir müssen uns natürlich auch auf große Kunden auch spezialisieren. Generell ist zu sagen, dass eigentlich die Branche boomt, auch die großen Marktteilnehmer. Es werden hier Milliarden reingepumpt, jedes Jahr, zig Milliarden in Hardware, in Ausbau von Infrastrukturen. Es ist ein Riesenmarkt. Ja. Mittlerweile sind auch sehr, sehr große Player aus dem Finanzbereich dabei, die was auch oft gesagt haben, es ist Fraud, wenn du dich erinnern kannst.
Ja, du sprichst auf JP Morgan und Co. an, oder?
Zum Beispiel, ja. Oder gibt auch viele andere, ja. Die sind ja mittlerweile, hat man auch schon Bestätigung gesehen oder sie haben es auch öffentlich gesagt, dass sie hier Dienstleistungen anbieten, dabei sind. Es gibt auch viele Finanzdienstleister, die schon lange im Mining-Bereich dabei sind. Wenn man schaut, wer die größten Aktionäre von den börsennotierten Mining-Unternehmen sind, sind die üblichen, BlackRock und Vanguard. Ja, die sind natürlich auch hier überall dabei. Von dem her ist es auch, ja, zeigt es mir, dass das sicher nicht mehr verschwinden wird. Das andere ist, es ist ein boomender Markt. Ja. Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen, eine gute Dienstleistung machen. Dann werden wir auch einen Teil dieses wachsenden Marktes abbekommen. Ja.
Okay. Du hast es hier gerade angesprochen, BlackRock, Vanguard, das sind ja die Namen, die darauf hoffen, dass 2024 dieser von vielen heiß ersehnte Bitcoin-Spot-ETF auf den Markt kommen kann und wird. Rechnest du damit, dass das kommen wird? Und wenn ja, hat das wirklich so einen Einfluss auf die Preisentwicklung?
Also wir haben es ja gesehen. Es hat ja jetzt schon eine Falschmeldung gegeben heuer, dass er zugelassen wird. Und das war eigentlich der Startschuss, kann man sagen, für diesen kurzen Bullrun jetzt. Also Potenzial ist da. Ich meine, wenn man nur davon ausgeht, dass Vanguard und BlackRock nur einen ganz, ganz kleinen Zehntelprozentteil ihres Vermögens da reingeben, was das dann heißen würde für den Bitcoin-Preis. Also die weltweite Geldmenge ist ja um ein Vielfaches größer wie eigentlich der Wert der Kryptowährungen. Ja. Es muss ja gar nicht viel rein. Es wird, und weil es ein begrenztes Gut ist, ist es eigentlich unausweichlich. Ja, je länger das Bitcoin existiert, desto mehr Akzeptanz wird es finden. Und natürlich werden die Vehikel kommen, dass immer mehr institutionelles Geld reinkommt. Deswegen wird Bitcoin langfristig steigen. Ich glaube nicht unendlich, ganz klar. Keiner weiß es. Ich gehe schon auch davon aus, und das habe ich auch immer gesagt, langfristig in 10 Jahren kann auch siebenstellig werden.
Okay, 1 Million plus.
Ja, also dass er das auf alle Fälle erreicht, ob er es dann stabil hält, ist wieder eine andere Frage.
Ja. Absolut, ja. Jetzt gibt es ja in der Kryptoindustrie ja den doch sehr ausgeprägten Trend in Richtung Proof of Stake, also Ethereum, Solana und wie sie alle heißen. Ist diese Entwicklung dann am Ende nachteilig für Miner, weil da habt ihr dann nicht mehr viel damit zu tun? Also Ethereum läuft ja irgendwie zu einem Viertel in Amazon Web Services, da braucht es eure Mining Rigs nicht mehr. Wie siehst du diese Entwicklung?
Es ist alles legitim. Ich bin schon ein Verfechter von Proof of Work, weil es einfach auch der sicherste Konsensus ist. Nachweislich. Kann man natürlich sagen, braucht viel Energie. Sage ich wiederum, ist da. Wir nehmen es keinen weg, wird nicht für uns gemacht. Es wird, glaube ich, der Bericht ist jetzt schon wieder ein bisschen älter, was ich im Kopf habe, 20, 30 Mal so viel Energie als Abfall entsorgt und über Verluste, ja, mehr oder weniger auch über Transporte und so, verschwendet, wie Bitcoin Mining überhaupt braucht auf der Welt. Also es ist genügend Energie da, nimmt sie ja keiner weg. Und wenn ich dafür Sorge tragen kann, dass ich das sicherste Netzwerk, ja, die Blockchain, das ist ja nichts anderes wie eine Datenbank, kann man auch sagen, der Welt kreiere, ja, dann hat das schon auch einen Wert. Und was ich mit dieser Datenbank auch noch an Werte schaffen kann. Wer sagt, dass nicht auch in Zukunft über die Bitcoin-Blockchain auch diverse Dienstleistungen ablaufen können? Weil ich muss es ja nicht nur mit Ethereum machen, mit einem Smart Contract. Ich kann doch auch so Sachen mal irgendwo in das sicherste Netzwerk der Welt, der Blockchain der Welt packen. Dann partizipieren auch hier die Miner von den Transaktionsspesen. Also es ist sehr viel offen, kann man natürlich nicht sagen, und auch Spekulation. Aber Bitcoin ist eine Marke, ist der Vorreiter, hat einen gewissen Wert. Für mich nicht unbedingt ein Zahlungsgut, sondern es ist ein Storage Value, digitales Gold. begrenzt und hat auf alle Fälle seine Berechtigung, in jedem guten Portfolio zu sein.
Mhm. Okay, ja, eine spannende Sache. Wie denkst du, wird sich die Branche weiterentwickeln? Mir scheint so, als wenn jetzt irgendwie so eine Rückbesinnung auf Bitcoin passiert. Gibt ja irgendwie tausende an Krypto-Assets, aber aktuell ist schon sehr viel Fokus auf Bitcoin, oder?
Ja, es gibt natürlich nicht nur Bitcoin. Es gibt ja auch einen anderen, nicht jede Kryptowährung, wo auch der Name ein bisschen irreführend ist, ja, ist ja nicht alles eine Währung oder eigentlich gar nichts, ist dann auch wirklich dazu da, den gleichen Zweck wie Bitcoin zu erfüllen. Sondern da gibt es einen gewissen Use Case dieser Währung. Und es hat, natürlich gibt es nicht 30.000 gute Kryptowährungen. Also die meisten Kryptowährungen, das ist eine Idee, ist das Marketing. Man muss schon immer schauen, was ist dahinter. Ja? Was ist dahinter, was ist für ein Use Case dahinter, hat das Ganze wirklich einen Sinn oder nicht?
Absolut, ja. Noch eine letzte Ausblicksfrage, was 2024 auch passieren wird, ist die Markets in Crypto Assets Regulierung. Und da ist ja auch geplant, dass Crypto Assets irgendwie so ein Umweltlabel bekommen sollen. Also man muss dann irgendwie auszeichnen, wie energiehungrig oder auch nicht einzelne Krypto-Assets sind. Hast du schon eine Ahnung, wie das aussehen wird? Müsst ihr auch ein Umweltlabel für Bitcoin machen? Wie schaut es da aus?
Ich glaube, müssen tun wir das nicht. Wie gesagt, wir sind ja erstens mal ein reiner IT-Dienstleister. Das andere, ich kann mir vorstellen, dass der Markt, und ich habe schon von einigen Projekten gehört, dass viele auch einen grünen Bitcoin machen wollen, sprich, wo sie nachweisen, dass diese Bitcoins mit ausschließlich aus erneuerbaren Energiequellen geschürft wurden, ja. Dann kann ich mir vorstellen, dass dieser auch einen gewissen anderen Wert haben wird. Ja? Angebot, Nachfrage. Wie schon vorher gesagt, nur weil Bitcoin viel Energie benötigt und wenn sie dann auch zu 100% erneuerbar ist, ich wüsste auch nicht, was das dann am Endeffekt ändern sollte, ja, am Bitcoin selbst.
Ja, für den Käufer ein gutes Gefühl könnte er sich mitkaufen.
Ja, aber dann kann er keinen Bitcoin mehr kaufen, wenn er schlecht bewertet wird. Dann ist er nicht dabei. Aber es gibt nur diesen einen. Man kann natürlich versuchen, wieder mal gegen den Bitcoin anzugehen für ein halbes Jahr, ja, mit so einer Kampagne, aber am Endeffekt wird es nichts ändern.
Vielleicht noch ein letztes Wort zu eurem oder deinem persönlichen Ausblick. Was sind für dich die nächsten Steps als Unternehmer? Was ist wichtig? Was hast du dir vorgenommen?
Ja, was ist wichtig? Wir haben uns eben vorgenommen, dass wir einfach auch unsere Dienstleistungspalette noch ein bisschen streuen, dass wir natürlich auch wachsen in vielen Bereichen, auch ein paar Standorte auf der Welt selbst betreiben mit eigenem Team. Was wir eigentlich schon länger angefangen haben, auch im Bereich künstliche Intelligenz und AI, hier auch diverse, eben unseren Zugang zu günstigen Energiequellen zu nutzen und auch andere Services anzubieten. Hier haben wir auch schon erste Tests gemacht mit Universitäten in den USA. Und das wird ein spannender Bereich, glaube ich, auch für viele große Bitcoin-Miner, dass sie einfach auch die Revenue-Streams ein bisschen diversifizieren. Ja. Da sehe ich in den nächsten Jahren sehr viel Potenzial. Für viele, glaube ich, ist immer noch der Fokus momentan auf Bitcoin, gerade mit dem Halving jetzt und dem von vielen erwarteten Kursanstieg, der daraus resultiert. Aber spätestens danach, nachdem es mal hochgeht, geht es auch wieder runter. werden viele auch schauen, hier unterschiedliche Einnahmequellen zu haben. Die Basis aller meiner sind günstige Energiequellen und diese Energie gehört sozusagen vergoldet.
Okay, alles klar. Das heißt, ihr als Energie- und Infrastrukturexperten könnt Services anbieten, die über Bitcoin hinausgehen und möglicherweise gepaart mit AI kann man ja den besten, grünsten Strom auch in Sekundenbruchteilen finden und handeln. Verstehe ich das richtig?
Ja, da gibt es viel, viel Möglichkeiten. Okay. Ich sehe schon, du bist sehr kreativ hier. Wenn es soweit ist, dann werden wir schauen, ob wir auch dich zu Rate ziehen, ja. Dass wir hier vielleicht ein tolles Konzept dann schnüren gemeinsam.
Okay, das freut mich ja. Aber Stefan, dann sagen wir mal so, dann bleiben wir gespannt, was es da von eurer Seite noch geben wird. Wenn es da mal eine größere Sache gibt, dann bist du wieder herzlich eingeladen in den Podcast und bis dahin freut es mich extrem, wieder mal so einen Hidden Champion aus Österreich entdeckt haben zu dürfen. Vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank, Jakob. Freut mich.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geo Kaas für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.